hast gewusst? Das ist der Podcast von der Zürich Versicherung.
Das Bedürfnis, Arbeit und Freizeit strikt zu trennen, verschwindet immer mehr. Also egal, ob das, was man macht, zahlt ist oder aus Verpflichtung, aus Interesse oder aus Freude, viel wichtiger ist, dass das grosse Ganze von dem, was man macht, stimmt. Sicher ist, unsere Einstellung zum Beruf, die hat sich mega verändert. Wie wir uns für den Arbeitsmarkt von morgen fit machen können, das schauen wir heute zusammen an. Mit zwei Gästen, die sich tagtäglich mit unserer Zukunft beschäftigen.
Hallo zusammen, ich bin der Cornel Müller und bin der Gründer der Future of Work Group.
Hallo zusammen, ich bin der Matthias Bomatter und ich arbeite bei der Zürich Versicherung als Leadership und Future of Work Programmmanager.
Hallo zusammen, wow, so viel Anglizismen. Learning, Development, Future. Zusammengefasst kann man wirklich sagen, ihr habt mit der Zukunft zu tun, oder? Cornel, was ist die Future of Work Group und was macht ihr dort?
Genau. Wir sind ein Grüppli von Unternehmen mit insgesamt 45 Mitarbeitern und unser Ziel ist immer schon gewesen, den Arbeitsmarkt besser zusammenzubringen. Das heisst, die 5,23 Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit diesen ca. 220'000 Arbeitgebern bestmöglich zusammenzubringen.
Matthias, deine Arbeit hat auch mit der Zukunft zu tun. Wie wird denn bei dir das Thema Future of Work umgesetzt?
Viele von unseren Mitarbeitenden bei der Zürich sagen, ich weiss nicht, ob ich noch einen Job habe in 10 Jahren oder mache dann irgendwann einen Roboter meine Arbeit. Und meine Aufgabe oder unsere Aufgabe gehört eigentlich dazu, eben die Chancen von der Digitalisierung und der neuen Arbeitswelt aufzuzeigen und eben unseren Mitarbeitern mitzugeben und sie daran zu unterstützen, dass sie eben die Chancen können wahrnehmen und die Zukunft als etwas Positives begreifen.
Ja, die Arbeitswelt verändert sich, ist viel auch mit Angst verbunden. Auf das gehen wir dann später noch ein bisschen genauer ein. Und heute wahrscheinlich noch viel schneller das Ganze als früher. Cornel, was schlägst denn du für Arbeitsmodelle vor für die Zukunft? Oder vielleicht auch für die Gegenwart?
Teilzeitarbeit, Cappuccino-Working, wo ich einen Teil mache zum Geld verdienen und einen Teil, wo ich mich selber kann verwirklichen kann als Freelancer. Ich gehe selbstständig unterwegs sein. Da gibt es einen Haufen verschiedene Modelle. Ich bin dort immer zuversichtlich, warne aber davon, dass man, vor allem bevor man über die Farbe von diesem Auto diskutiert, mal überlegen, braucht man überhaupt ein Auto? Mhm. Und dort gehen wir eben an und sagen, wir müssen heute herausfinden, welche Tätigkeiten in der Zukunft von einem Menschen, von einer Inländerin oder von einem Inländer können erledigt werden. Oder eben in die Hard- oder die Software geht. Oder nicht zu unterschätzen, auf einer Plattform, wo irgendein Mensch aus Indonesien oder Kasachstan den Task erledigt.
Mm. Der Matthias nickt ganz fleissig. Wie stehst du zu diesen neuen Arbeitsmodellen?
Da hat es auf jeden Fall etwas dran. Ich möchte den Blick noch mal kurz ein bisschen öffnen. Oder warum befasst uns das jetzt so? Oder warum ist das Thema digitale Transformation, neue Arbeitswelt plötzlich so in aller Munde? Und da haben wir bei uns 3 Treiber identifiziert. Ich glaube, einerseits sind Firmen wie Zürich, aber auch viele andere Firmen mit neuen Kundenerwartungen konfrontiert. Wenn heute ein Kunde kann bei Zalando ein Paket bestellen und morgen ist es da, dann fragen sie sich natürlich klar, ja, warum geht das nicht auch bei den Versicherungsofferten oder bei anderen Sachen in ihrem Alltag? Also da gibt es ganz viele Erwartungen, die neu auf Unternehmen in der Schweiz zukommen. Zweitens braucht es oder entstehen neue technologische Möglichkeiten. Smartphone, wo unser Arbeitsleben und unser Leben generell auf den Kopf gestellt hat. Man kann heute mit Technologie viel mehr machen als früher. Stichwort Data Analytics, Blockchain, aber auch andere künstliche Intelligenz-Themen. Und drittens eben verändert sich momentan gerade radikal die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten. Stichwort Remote Work. Aber eben auch vielleicht so ein bisschen die Erkenntnis, das klassische Organigramm, die Pyramide, die wir noch viele kennen, langsam aber sicher ausgedient hat und da auch neue Zusammenarbeits- und Organisationsmodelle entstehen. Und darum, glaube ich, ist es wichtig, dass wir uns alle damit befassen, was bedeutet die 3 grossen Treiber für uns, was bedeutet es für mich und wie kann ich mehr Fähigkeiten und Kompetenzen aneignen, um fit zu bleiben in der Arbeitswelt von morgen. Mit dem Ziel, eben diese Wellen von der Veränderung zu surfen, können darauf mitgehen, statt von ihr überschwemmt werden und dann plötzlich da stehen und irgendwie gar nicht mehr wissen, was man jetzt machen soll.
Damit das funktioniert, ist natürlich auch wichtig, dass die Arbeitnehmenden happy sind. Und für das sind wir mal auf die Straße gegangen und haben die Leute gefragt, was denn ihnen wichtiger ist, den Sinn in der Tätigkeit zu sehen oder viel Geld zu verdienen und wieso.
Mir sind vor allem wichtig, dass die internen und externen Werte, die eine Unternehmung oder eine Firma hat, auch mit meinen inneren Werten übereinstimmen.
Ich sehe dort halt die Freude meiner Kunden, was für mich viel eine grössere Bedeutung hat, als ja, einen sehr hohen Lohn zu haben.
Bei den Firmen, wo man am meisten Geld verdienen kann, macht man gleichzeitig auch den grössten Schaden am Planet. Und ich würde lieber bei einer nachhaltigen und zukunftsorientierten Firma arbeiten und dafür ein bisschen weniger verdienen.
Was denkt ihr denn? Woher kommt die Entwicklung vor allem, dass Leute immer mehr Sinn haben in dem, was sie machen?
Das hängt zusammen mit der Dynamik, mit der Schnelllebigkeit, wo du auch verbrennst. Also, dass die Burnout-Themen, die sind ja in den letzten paar Jahren, den Jahrzehnten nicht einfach so aufgepoppt. Und vor allem die jüngere Generation, die hat verstanden, das muss nicht unbedingt sein. Vor allem, und das ist natürlich auch eine wichtige Prämisse, wir haben einen hohen Wohlstand. Da kann man sich das auch leisten, einmal auf Sinnhaftigkeit zu setzen. Das wäre vielleicht anders, wenn wir alle würden ums Brot oder etwas zu trinken müssten kämpfen. Aber wir müssen und können uns das leisten. Und das ist auch, finde ich, toll, dass vor allem die jungen Leute dort sehr stärker auf den sogenannten Purpose setzen und weniger aufs Kasseli.
Ja, und ich glaube, der zweite Aspekt, der dazukommt, ist die Vernetzung von uns allen, aber gerade von den Jugendlichen. Oder die haben heute Freunde und Freundinnen auf der ganzen Welt. Man sieht, was geht ab außerhalb von der Schweiz. Was sind vielleicht die Effekte vom Klimawandel und von den Krisen, die wir momentan aktuell auf der Welt haben, oder? Das erlebt man live mit. Und da habe ich das Gefühl, dass das löst etwas aus. Das geht auch in der Schweiz nicht spurlos an einem vorbei. Und ja, ich glaube, so der kleine Aktivist in uns allen wird da aktiviert und angetriggert und den möchte man ins Arbeitsleben und in die Arbeitswelt tragen.
Ja, neben dieser Veränderung in dem sinnhaften Tun ist natürlich eine weitere Veränderung die zunehmende Remote Work. Also Homeoffice zum Beispiel, aber auch plattformbasierte Arbeit. Kurz und knackig, was ist plattformbasierte Arbeit?
Das heisst, dass irgendwelche Menschen auf dieser Welt dort Zugang haben zu dieser Plattform und können jederzeit einen Auftrag schnappen, können erledigen. Und gut ist für beide Seiten. Das hat natürlich sehr viel Charme, das hat aber natürlich auch gewisse Risiken und das hat vor allem auch Risiken für den Arbeitsplatz Schweiz, weil wir da natürlich mit relativ hohen Löhnen keine Chance haben gegen jemanden in Indonesien oder wo auch immer, zu konkurrenzieren.
Da stellt sich mir jetzt natürlich die Frage, werden wir in der Zukunft nur noch pro Einsatz zahlt? Stirbt die klassische Festanstellung?
Ich glaube es nicht oder ich hoffe es nicht. Ich sehe nämlich den Trend zur Plattformarbeit durchaus auch kritisch. Das Beispiel Uber, oder, wo quasi verkauft wird, als Fahrer können bestimmen, wenn sie arbeiten, wenn sie aufhören, wenn es den Surge-Price hat, verdienen sie mehr und so weiter und so fort. Und gleichzeitig sieht man heutzutage, aber auch länger sind mehr, dass da durchaus sehr viele negative Konsequenzen da sind. Ausbeutung von diesen Mitarbeitenden. Und ich glaube, dass wir die mit auch sehr viel Blut errungenen Arbeitnehmerrecht vielleicht doch nicht so schnell sollten aufgeben und aushöhlen. Die Konklusion aus dem Ganzen ist, dass man die guten Elemente von diesen Trends nutzen soll und gleichzeitig aber auch vorsichtig sein, dass man nicht zu schnell in eine Richtung pusht. Also so ein bisschen die Balance von diesen verschiedenen Modellen. Ich sehe die Vorteile, glaube aber jetzt auch nicht, dass in der Schweiz oder in Europa das so schnell wird von heute auf morgen anders sein.
Unsere Zahlen und auch eine These dazu ist, dass der Arbeitsmarkt von der Zukunft aus der Arbeitgeberperspektive wie so ein Zwiebelschalenmodell daherkommt. Mit drei Bereichen. Also der innerste Kern, das sind deine Mitarbeiter und Mitarbeiter. Die wirst du unbedingt fest angestellt haben. Die wirst du auch entsprechend verwöhnen und weiterbilden und dafür sorgen, dass sie bleiben. Und dann hast du eine zweite Schale, das sind dann vielleicht die qualifizierten Freelancerinnen und Freelancer, die dann halt viel Geld kosten, wenn sie brauchst, aber die holst du noch, wenn sie brauchst. Und die äußerste Zwiebelschale sind dann eben die Gig-Worker und Workerinnen, die man über Plattformen oder zum Teil natürlich auch in der Schweiz wird beschäftigen und dort wirst du vermutlich nicht wahnsinnig viel Commitment haben gegenüber diesen Menschen.
Ihr habt jetzt schon ein paar Herausforderungen und Chancen so ein bisschen angesprochen von Remote Work. Wie seht ihr denn das nach der Pandemie?
Also die Pandemie hat das Ganze maßgeblich oder erheblich beschleunigt. Das schlägt kein Geist weg. Das sehen wir auch bei unseren Vakanzen. Die Vakanzen mit Homeoffice-Anteil, die haben sich verX-facht im Vergleich zu vorher. Das ist ein ganz klarer Indikator. Das wird auch so weitergehen. Und ich glaube, viele Arbeitgeber haben auch gemerkt, das funktioniert ganz gut. Also die Menschen, auf die kann man sich verlassen. Wenn die daheim arbeiten, tun die nicht ein bisschen käfeln, sondern die arbeiten genau gleich weiter. Oder haben wir bei uns auch gesehen, die Leute sogar noch mehr arbeiten, weil sie sagen, der Stundenarbeitsweg spare ich, schenke von dieser Stunde dem Arbeitgeber eine halbe Stunde.
Wenn sich so schnell so viel verändert, neben der Digitalisierung und jetzt von der Pandemie natürlich nochmal voran pusht, wie kann man denn da als Unternehmen erfolgreich sein?
Gut, das ist vermutlich schon länger so, dass auch in der Unternehmenswelt eben die Schnellen, die Langsamen fressen und nicht unbedingt die Grossen, die Kleinen. Das hat sich jetzt gerade nochmal verschärft, die Situation. Heute musst du als Mensch, aber eben auch als Arbeitgeber schlichtweg anpassungsfähig sein. Du kannst nicht mehr 5 Jahre planen und an dem festhalten. Die Welt verändert sich dermassen schnell. Und das ist halt für die Start-ups ist das oft eine Chance. Die haben natürlich Freude an dieser Dynamik. Und für Grössere, die ein etabliertes Business haben, ist das eine riesige Herausforderung. Da gibt es aber ganz viele Beispiele, die zeigen, wo das sehr gut können. Also offensichtlich geht es auch.
Bei uns ist das Stichwort lebenslanges Lernen zentral. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man als Organisation sich auf die Strategie konzentriert, einen klaren Plan hat, was man möchte, eine klare Vision. Vielleicht nicht so fest den Megatrends, die sich ständig auch verändern können, anspringen. Megatrends vielleicht eher so zu verstehen als Schachfiguren auf einem Schachfeld und gleichzeitig weiss man dann trotzdem nicht, wie die Schachsituation in 3 oder 4 Zügen aussieht. Also so, und darum glaube ich, ist es wichtig, dass man eine klare Strategie hat. Und für die Mitarbeitenden oder die Arbeitnehmenden ist es ganz wichtig, einfach zu realisieren, die Halbwertszeit von meinem Wissen, die ist immer kürzer, oder? Vor 20, 30 Jahren konnte ich eine Lehre machen, ich konnte eine Ausbildung machen und mit dem Wissen, das ich mir dort angeeignet habe, konnte ich 20, 30 Jahre lang arbeiten. Heute ist das nicht mehr so. Und da, glaube ich, ist es eben wichtig, oder, dass man immer wieder schaut, auch gemeinsam mit dem Arbeitgeber, wie sieht die Strategie aus, welche Aufgaben sehen wir in Zukunft, was sind neue Tätigkeitsfelder, die entstehen und was für Fähigkeiten und Kompetenzen brauche ich, um mich in diesen Fähigkeitsfeldern zu bewegen und erfolgreich zu sein. Also auch da Stichwort Komfortzone zu verlassen, bereit sein, sich einmal mit etwas Neuem, wo man vielleicht noch keine Ahnung hat, zu befassen und auszuprobieren und vielleicht auch können Fehler machen oder einmal scheitern.
Ja, so Fehlertoleranz finde ich auch ein wichtiges Stichwort. Privat, aber in dem Fall auch für Unternehmen. Wir sind unsere Community auf der Strasse gefragt und haben von ihnen wissen, wie sie sich denn so ein Unternehmen von der Zukunft vorstellen.
Mir ist mega wichtig, dass ich mich einbringen kann, mich mit meiner Persönlichkeit, mit meinen Fähigkeiten und Ressourcen und ganz viele Möglichkeiten habe, um mitzugestalten.
Also ich wünsche mir für die Zukunft, dass es einfach die Dienstwege nicht so streng eingehalten werden, dass man flexibler ist, dass es nicht so die krasse Hierarchie ist wie so einem Konzern zum Beispiel, dass man einfach mehr gemeinsam ist. Und auch, ich finde es auch immer, dass so jede Abteilung schafft nur für sich, habe ich das Gefühl. So, es wird immer nur so für seinen eigenen Garten geschaut.
Ich finde, das, was man oft macht bei einem Job, das kann man lernen. Aber so ein bisschen Bedürfnisse hinter den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die werden oft nicht beachtet. Und ich finde, das macht es auf, ob dann das Arbeitsklima gut ist. Und das hilft dann wirklich, ja, das hilft allen.
Auch hier zusammengefasst, das klingt für mich sehr gut. Das ist die richtige Sprache. Da haben die Menschen auch, finde ich, eine sehr sinnvolle Vorstellung. Und das müssen die Arbeitgeber auch bieten können. Wir haben heute einen extremen, nicht einmal mehr Fachkräftemangel, sondern einen Arbeitskräftemangel. Und wenn du als Arbeitgeber heute nicht auf genau die Bedürfnisse, die hier geäussert worden sind, eingehst, dann wirst du mittelfristig ein Problem haben, die guten Leute oder die qualifizierten Leute eben können, an dich zu binden.
Was muss denn ein Arbeitgeber in Zukunft konkret den Bewerbenden bieten, um attraktiv zu bleiben?
Aus meiner Sicht ist es ein Blumenstrauß aus verschiedenen Sachen. Ich denke, so ein Umfeld, das man mitgestalten kann, wie wir vorher in dieser kleinen Umfrage gehört haben, oder? Die Leute sind hochmotiviert, sind heute so gut ausgebildet wie noch nie. Und nachher wäre es Schade oder Verlohnungspotenzial, wenn sie dann in eine Organisation reinkommen, wo man ihnen kleinteilig sagt, was bis wann sie machen müssen. Das zweite Bedürfnis oder ein zweiter Aspekt, den ich sehe, ist sicher eben die flexible Gestaltung von der Arbeit. Heute nach 2 Jahren Pandemie haben die Leute schätzen gelernt, können vielleicht daheim zu Mittag essen, am Nachmittag auch noch in eine Yoga-Stunde zu gehen oder zum Sport, dafür am Abend die Stunde noch aufzuholen. Und da, glaube ich, braucht es eine Balance zwischen dem Geben und Nehmen. Man muss ja auch für unsere Kunden da sein, man muss vielleicht Telefon abnehmen. Das sind sicher Aspekte, die relevant sind. Und der dritte Aspekt, und das geht zu dem lebenslangen Lernen-Thema, eben eine moderne Arbeitgeber von heute muss den Mitarbeitenden Chancen und Möglichkeiten zur beruflichen Entwicklung bieten. Sei das durch interne Angebote, sei das durch Coaching oder durch Jobrotationen oder einen Beitrag an externe Weiterbildungen. Man kann nämlich nicht von den Mitarbeitenden erwarten, dass sie sich konstant weiterentwickeln, um fit zu bleiben für den Arbeitsmarkt, sondern es muss von der Seite der Organisation auf jeden Fall auch unterstützt und gefördert werden. Und so wird es zu einer Win-Win-Situation.
Da sehe ich genau gleich wie der Matthias und würde auch noch hinzufügen, dass wir aufhören mit den Jöckeli-Kasten und so Sachen. Also die Leute wollen Sinnhaftigkeit im Jöckeli-Kasten, den kann ich daheim auch aufstellen mit meinen Kumpels spielen. Das ist zu wenig Sinnhaftigkeit im Arbeitsleben. Und auch die 4 Tage Woche, da habe ich ein grosses Fragezeichen. Oder ich will Leute, die zu uns kommen, weil sie sagen, das rockt bei euch, das ist richtig lässig. Und dann willst du doch nicht möglichst wenig arbeiten. Also ich gehe nicht zu FC Liverpool, weil die nur 5 Mal und schon 16 Mal trainieren. Also ich will zum FC Liverpool, weil die Champions League können gewinnen, ganz einfach. Und so müsste auch der Spirit sein. Das heisst, die Menschen, die vorher gehört haben, die gesagt haben, sie möchten mehr Sinnhaftigkeit, würde ich sagen, jawohl, müssen wir als Arbeitgeber bieten. Umgekehrt können wir aber auch nicht gegen Stunden abrechnen. Oder das ist dann genau das Give and Take, das Matthias eben auch erwähnt hat.
Ja, du hast es jetzt schon angesprochen, so die 4-Tage-Woche oder natürlich auch der 6-Stunden-Tag. Wie siehst denn du das, so Vor- und Nachteile, Matthias?
Ich glaube, die 4-Tage-Woche, wie es der Cornel schon gesagt hat, ist momentan sehr im Trend. Es gibt ein paar prominente Beispiele von Unternehmen und Ländern, die das möchten ausprobieren. Und wir haben ja vorher über Flexibilität geredet und eben selber entscheiden, wann arbeiten. Und das beißt sich ein bisschen mit jetzt dem Approach, dass man sagt, ja, man schafft nur noch 4 Tage. Was ist, wenn für gewisse Mitarbeitende es eben passt, den 5. Tag auch noch zu arbeiten? Also da habe ich das Gefühl, geht der Trend vielleicht ein bisschen wieder in eine falsche Richtung. Gleichzeitig möchte ich dazu sagen, dass wenn man schaut, wie Produktivität pro Kopf gestiegen ist, dass man da durchaus sich muss fragen, ja gut, könnte man nicht generell die Arbeitszeit reduzieren, wie das andere Länder auch schon gemacht haben, auf 36 Stunden Woche, weil wir sind heute pro Minute produktiver als vor 30, 40 Jahren und ein Teil von dem Produktivitätsgewinn kann man sich schon fragen, ob das nicht der Arbeitnehmenden in Form von einer reduzierten Wochenarbeitszeit soll zugutekommen.
Absolut, das sehe ich auch und da hast du natürlich auch den Hut da von einem Konzern, das kann ich total nachvollziehen. Jetzt bei uns, eben in der Startup oder in der KMU-Welt, oder, da verlange ich von niemandem mehr, da muss mir niemand mehr sagen, wenn er schafft. Also bei uns, wir haben auch schon Mitarbeiter, die haben es doch geschafft und wir haben auch viele Leute, die in der Welt draußen sind, wie die Rendi lebt in Peru. Oder, ihr kann ich nicht sagen, du musst von morgen um 8 Uhr bis um 5 Uhr arbeiten, das macht wirklich keinen Sinn. Wir erwarten, dass die Leute eben ihre Ziele erreichen, ihre Aufgaben erfüllen und wenn sie das in 36 oder sogar 30 Stunden machen, wunderbar. Und wenn sie es eben sehr gut machen und wenn 50 Stunden dafür arbeiten, ist das für mich auch wunderbar. Ich denke immer so.
Was muss denn jetzt zum Beispiel ein physisches Büro bieten, wenn nicht der Jöckeli-Kasten?
Ein Ort, wo man Lösungen für Probleme finden kann, wo man neue Produkte entwickeln kann, wo man sich begegnen kann, sich kennenlernen und nachher daheim macht man dann vielleicht eher Arbeiten, wo man Stille braucht, wo man sich fokussieren muss, wo man wirklich nicht möchte abgelenkt sein. Und das bedeutet oder bedingt für mich auch so ein bisschen einen Umgang mit Meetings. Oder dass es braucht auch eine neue Meetingkultur. Also man sich also in Zukunft auch wirklich überlegt, welche Meetings gehen remote, welche Meetings sind vielleicht besser vor Ort und wie schaffe ich mir aber vielleicht auch mal einen Tag oder einen halben Tag ohne Ablenkung und ohne Meetings, wo ich mich voll fokussieren kann. Und dann sind wir wieder bei einer Kompetenz, die man heute als Arbeitnehmer vermehrt muss aufbauen, oder?
Jetzt durch Globalisierung, und das ist bei uns schon vor knapp 20 Jahren so, gibt es eben Leute, die habe ich noch nie gesehen bei uns. Ich weiss nicht, wie die aussehen. Wir arbeiten sehr stark virtuell miteinander. Und das hat sich so eingespielt, dass eigentlich auch gar niemand mehr das Bedürfnis hat, weil die Irene von Peru kann nicht da auch noch für ein Meeting. Das macht weder Sinn, noch würde sie das wählen. Und das Zweite ist, wir dürfen auch nicht vergessen, oder, wo vor irgendwie knapp 30 Jahren ein E-Mail langsam aufkommt, haben auch alle gesagt, ja, nein, das geht nicht, ich muss die Menschen treffen und wir müssen am Telefon das diskutieren. Und heute, sind wir ehrlich, oder, ist ein grosser Teil von der Botschaft läuft über E-Mails und da hat man sich auch dran gewöhnen, weil manchmal sind die schroff oder manchmal sind die sehr lang oder manchmal mag ich sie nicht lesen, aber ich glaube, heute ist das wie normal. Und vermutlich werden wir in 20 Jahren auch darüber lachen und sagen, die haben damals über E-Working geredet.
Neben dieser Balance zwischen digital und physisch ist natürlich auch so das Schlagwort die Work-Life-Balance. Jetzt reden wir aber immer häufiger von der Work-Life-Blending statt Balance. Also gar keine klare Grenze mehr zwischen Arbeit und Freizeit. Wie seht denn ihr die Entwicklung?
Ich glaube, es ist ein Trend, wo da ist, ein Phänomen, wo da ist. In der Arbeitspsychologie redet man oft auch von der Entgrenzung von der Arbeit, oder? Und das bedingt auf jeden Fall neue Fähigkeiten und Kompetenzen von den Mitarbeitern. Also Stichwort Selbstmanagement wieder, also eine gewisse Resilienz. Also wie kann ich psychologisch mit Stress oder dieser Situation umgehen? Wie schaffe ich es mir auch immer wieder ruhige Stunden zu ermöglichen, wo ich wirklich kann abschalten. Und da, glaube ich, sieht man jetzt, dass es einen Trend gibt, wo der Mitarbeitende soll dabei eine Unterstützung zu bieten. Oder beispielsweise, wenn ich jetzt am Abend um 10 Uhr noch ein Mail schreibe, habe ich die Möglichkeit, dass das Mail erst am Morgen um 8 Uhr verschickt wird. Und ich glaube, das sind Tools und Wege und Mittel, um eben da unterstützen, oder? Weil man darf, glaube ich, nicht außer Acht lassen, dass es Druck ausüben kann, oder? Wenn man ein Mail überkommt am Abend um 10 Uhr von der Chefin oder vom Chef und sich dann fragt, ja, muss ich jetzt noch antworten? Ist es von mir verlangt? Und da braucht es, glaube ich, noch mehr Diskussion zwischen im Team oder in den Organisationen. Wie gehen wir damit um? Was ist unsere Arbeitskultur? Und was machen wir mit diesen Situationen?
Wenn unsere Leute würden sagen, du, bei uns haben wir Work-Life-Blending in perfekter Form, würde ich sagen, perfekt. Weil dann müssen wir A nicht über 4 Tage die Woche diskutieren, müssen wir B nicht über Jöckeli-Kosten diskutieren, müssen wir C nicht über, was müssen wir dir alles gut tun, sondern sagen die Leute, das passt da. Und das ist bei uns immer auch der Unterschied und das kann ein Konzern natürlich nicht so umsetzen, das verstehe ich auch. Aber eben als Startup oder als KMU kannst du das. Oder? Ich sehe mich auch nicht als Führungskraft, sondern ich sehe mich als Unternehmer. Die Leute kommen da, weil sie sagen, was du machst da in deinem Unternehmen, das hat einen Sinn. Ich will das auch machen. Und da finden wir uns beim Lohn, das ist klar, das gehört auch dazu. Und die restlichen Sachen, wie wenn die Leute arbeiten und wie sie arbeiten, wenn es gegen und dann ist es gut so. Aber das ist natürlich eine sehr idealistische Vorstellung. Das ist manchmal auch ein bisschen sozialromantisch, ist mir bewusst, das geht die grossen Unternehmen nicht. Aber, und das zeigt eben auch ein bisschen die Richtung, wo es geht, hinterfragt natürlich auch je länger mehr Grösse oder die Legitimation von grossen Unternehmen. Also dort die Tendenz, dass es die grossen Unternehmen sich werden aufteilen in kleinere, schnelle, starke Units und dort kannst du wieder viel mehr dann auch den Work-Life-Blending-Spirit auch realisieren.
Future Skills, was werden wir in der Zukunft immer mehr müssen können? Das ist die grosse Frage, die gewissen auch ein bisschen Angst macht.
Mir macht Angst, dass Daten halt immer mehr den Menschen ersetzen und es immer mehr Tools gibt, wo die Leute kommunizieren darüber, anstatt dass sie einfach miteinander so kommunizieren würden.
Ja, mir macht die Digitalisierung schon ein bisschen Angst, weil man ist ständig erreichbar, du hast gar keine Zeit mehr für dich. Jeder meint, er kann dir immer gerade anrufen und bist per E-Mail, per Instagram, per Handy ständig erreichbar. Das macht einem schon noch ein bisschen Angst machen.
Ich würde sagen, es ist eine bedenklichere Entwicklung, weil schlussendlich hocken wir ja schon die ganze Zeit vor dem Handy, wir haben es immer bei uns. Sowohl machen wir das nachher auch beim Arbeiten. Es sollte eigentlich eher umgekehrt sein. Wir sollten mehr lernen ohne Bildschirm leben anstatt mit, weil das macht uns schlussendlich viel mehr zu Roboter.
Verstehen Sie die Ängste?
Sehr gut. Auch da wieder sind sehr kritische, sehr differenzierte Statements gewesen. Das gefällt mir. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Im Moment in den Medien wird nur Angst gemacht und Angst ist ein schlechtes Geschäftsmodell. Leider tun heute zu viele Medien und auch die grossen Consultants immer wieder berichten, 30-50% der Jobs fallen weg, jeder dritte Skill ist in 5 Jahren obsolet. Das macht Angst. Was die Leute müssen wissen, nicht, ja, wie viel sind das, sondern ist es mein Job, der allenfalls gefördert ist? Oder wenn ja, welche Tätigkeiten innerhalb von meinem Job sind gefördert? Weil die Jobs werden selten als Ganzes weggefallen, sondern es sind einfach einzelne Tätigkeiten, die aber bei allen Jobs werden sich verändern. Und jetzt hoffen wir daraus zu finden, welche Tätigkeiten eben in der Zukunft auch noch von Menschen bei uns vor Ort werden erledigt müssen. Und nur dort müssen wir hingehen und dort müssen wir vor allem Menschen in diese Richtung auch weiterbringen, weiterentwickeln. Nicht bei Tasks, die irgendwann einmal irgendwo erledigt werden. Das ist dann eine bittere Pille. Das Beispiel, wir haben in der Schweiz etwa 30'000 Lastwagen-Chauffeuren und Chauffeusen. Das ist eine Frage von der Zeit, bis wir den führerlosen Truck haben. Und diesen Menschen muss man heute Optionen aufzeigen. Und nicht einfach sagen, oh, schade, dein Job fällt weg. Und da gibt es ganz einen Haufen Optionen. Beispielsweise Drohnenpilotin, Drohnenpilot. Das ist ein, da sieht man ganz einen Haufen ähnliche Skills. Da geht es relativ einfach mit einer Ab- oder Reskilling-Geschichte und das ist natürlich dann toll, wenn man dort merkt, okay, ich habe Optionen, auch wenn jetzt mein ursprünglicher Job, den ich jetzt gelernt habe und die letzten paar Jahre gemacht habe, wegfällt.
Sehr spannend, Cornel. Ich verstehe die Angst auch von den Leuten und Angst bedeutet ja, wie Angst ist ja grundsätzlich etwas Positives, nämlich es soll einen vor Bedrohungen schützen. Und ich glaube, die Frage ist, wie kann ich jetzt die Angst in etwas Positives umwandeln? Ich habe zwei Beispiel mitgebracht, um so ein bisschen aufzuzeigen, oder, dass ich der Meinung bin, dass Digitalisierung eben eher zu mehr Jobs und mehr Berufe führt. Das erste Beispiel ist folgendes. 1930 der erste Spielfilm, lange Trickfilm. Das ist Schneewittchen und die 7 Zwerge von Disney. Damals haben 750 mitarbeitende Zeichner, Grafiker, Künstler an dem Film gearbeitet. Die haben über 2 Millionen Sketches gemacht, wo dann eben der Film entstanden worden ist. Gehen wir in die Zukunft, zu heute, 2022, oder? Man müsste meinen, mit all diesen Grafikprogrammen, mit den Animationsprogrammen und so weiter, das bräuchte doch viel weniger Leute, weil wir haben Technik, wir haben den Roboter, wir haben den Computer, der einem das macht. Passiert ist aber das Gegenteil, ich habe mir das da rausgeschrieben, im Film Iron Man 2, auch von Disney, sind fast 4'000 Mitarbeitende und Personen in den Credits erwähnt gewesen. Das heisst, trotz dieser technologischen Möglichkeiten und Mittel braucht es jetzt mehr Leute, um ein vergleichbares Produkt nach aktuellen technischen Maßstäben zu erstellen. Das heisst, eben, wie es der Cornel vorher schon gesagt hat, es entstehen Berufe und Tätigkeitsfelder, die man heute noch gar nicht wissen. Oder man geht heute davon aus, dass jemand, der heute eine Lehre oder eine Ausbildung anfängt, dass der wahrscheinlich in seinem Leben in einem Beruf arbeitet, der noch nicht existiert. Und das stimmt mich sehr zuversichtlich.
Was wären denn da so konkrete Beispiele, wo es zum Beispiel menschliche Empathie, Intuition und kreative Power noch braucht?
Das habe ich mich auch gefragt oder frage mich einen Haufen Kollegen, weil mein Sohn, der Max, der ist 12 und meine Kollegen fragen mich, was tust du zu deinem Sohn empfehlen? Und ich habe eine Weile lang gedacht, ja, technische oder technologische Ausbildung oder Studium wäre sinnvoll, bin ich heute nicht mehr der Meinung. Weil die Technologie so schnell verändert sich, so schnell kann man eben auch einfach digitalisieren oder auslagern. Und ich komme zum Punkt, dass es eben sind die konzeptionellen Fähigkeiten, die kreativen Fähigkeiten, die strategischen Fähigkeiten, die sozialen Fähigkeiten. Und dort gibt es ganz einen Haufen tolle Berufe und tolle Möglichkeiten, wo vor allem, und das finde ich auch schön im Gegensatz zu früher, wo jemand kann machen kann, der irgendetwas als Ausbildung gemacht hat. Oder wir sind lang, oder vor allem vor 100 Jahren, hast du müssen Lehrer studiert haben und dann bist du Lehrer gewesen. Das ist schon länger weg und heute haben wir leider immer noch viel zu viel, finde ich, unnötige Abschlüsse, die man fordert beim Rekrutieren. Und morgen, glaube ich, geht es nur noch darum, bist du der richtige Mensch? Oder willst du das, was wir dir zu bieten haben? Kannst du das? Und das hat nichts mehr zu tun mit irgendwelchen COS oder HSG oder LITZ oder was auch immer Abschluss. Und das ist eine schöne Entwicklung.
Und wir bei der Zürich haben einige Erfolgsstories, oder, wo Leute super kompetent sind, einen super Job machen, obwohl sie vom Lebenslauf vielleicht gar nicht auf den ersten Blick für den Job in Frage kommen wären. Oder? Und das wird, oder ist bei uns auch darum so zu einem strategischen Pfeiler geworden. Wir nennen das Internal First, also wir ermöglichen internen Wechsel. Wir fördern das sehr, wenn wir heute eine Stelle ausschreiben und wir haben eine interne Kandidatin oder einen Kandidat und einen externen, dann kommt bei uns meistens der interne zum Zug. Wir ermöglichen auch das Wechseln von der einen Abteilung in die andere, also beispielsweise vom Schaden ins Underwriting, wo man wirklich vielleicht dann einmal von Grund auf den Bereich nochmal muss aneignen. Aber wir glauben wirklich, wir möchten mit unserer Belegschaft die Digitalisierung meistern und die Leute auf den Weg mitgeben. Oder? Weil ich glaube, einerseits macht es ökonomisch Sinn und es ist auch einfach the right thing to do, ethisch und moralisch.
Sehe ich genau gleich. Und wir haben im Moment aktuell etwa knapp 250'000 Vakanzen auf unseren Plattformen. Und wenn wir jetzt ein paar anschauen, dann strotzen die immer von sehr vielen Anforderungen. Und ich denke, manchmal muss jetzt das unbedingt sein. Und ich bin überzeugt, nein, es muss nicht unbedingt sein. Und bei uns wieder jetzt, wir haben sehr viele Menschen, die quer einsteigen, die etwas total anderes gemacht haben. Die kommen eine Chance, die finden das cool, die sind sehr viel loyaler. Wir haben auch Leute mit einer gesundheitlichen Beeinträchtigung. Die Menschen sind extrem qualifiziert und loyal. Das ist alles im heutigen Rekrutierungsprozess wie ausblendet. Oder man hätte gerne den idealen Mitarbeiter, der zwei Abschlüsse und viersprachig und nicht älter als 25, was fast nicht geht. Das ist falsch. Von dem Gedanken müssen wir uns auch ein bisschen abwenden.
Was würdet ihr denn mir jetzt konkret empfehlen? Wie bleibe ich fit für die Zukunft?
Du musst jeden Tag etwas lernen. Jeden Tag ist, ich würde vielen Menschen empfehlen, setz dir jeden Tag ein Lerntagesziel. Und eben, ich an mich denke, ich arbeite noch gerne im Garten und ich habe keine Ahnung, aber YouTube zeigt mir heute alles. Und das finde ich immer ein wahnsinniges Schlüsselerlebnis, wenn ich irgendwie etwas umtopfen muss, weiss nicht wie, gehen schauen und dann kann ich das. Jetzt kann man darüber diskutieren, ob das so wertvoll ist fürs Arbeitsleben, aber es geht ja nur ums Verständnis, ums Prinzip. Ich habe heute so wahnsinnig viele Weiterbildungsangebote, wir krallen neuerdings auch die, wir kommen auf 300'000 Angebote und siehe da, wir haben sogar den ersten Executive MBA kostenlos gefunden. Also, das ist auch kein Argument mehr, um heute zu sagen, ja, ich habe das Geld nicht, das ist zu teuer. Also, es liegt alles da. Man muss sich einfach bedienen und man muss vor allem etwas daraus machen.
Genau, Stichwort Neugier. Neugier auf die Welt, Neugier, was es da so gibt. Vielleicht auch so ein bisschen die Hartnäckigkeit, oder? Wenn man irgendwie ein Problem hat, dass man sich nicht entmutigen lässt, sondern findet, ah krass, das funktioniert nicht, jetzt gehe ich dem mal nach. Oder? Und wie du, Cornel, das gesagt hast, YouTube bringt einem alles bei. Oder? Was du mit Pflanzen hast, habe ich mit Kochen. Ich bin hochgradig Koch-YouTube-abhängig und freue mich dann auch, etwas zu sehen, dann ausprobieren und so weiter und so fort. Also ich glaube, wir haben noch nicht begriffen, dass wir mit unserem Smartphone Zugang zum ganzen Wissen von der Menschheit in unseren Hosentaschen haben und das vielleicht ein bisschen besser nutzen, als nur Katzenfotos anschauen. Ich glaube, das wäre mein Trick. Wobei ich natürlich sehr gerne auch Memes und Katzenfotos teile.
Dann sind wir ja schon zwei.
Oder vielleicht ein Beispiel, wenn ich noch dazu hinzufügen darf. Oder meine Lernen, so wie wir es früher in der Schule erlebt haben, ist mäßig lässig. Und wenn ich jetzt zum Beispiel meiner Frau zugeschaut habe und gesagt, ich will Spanisch lernen, hat über die Plattform irgendwo auf dieser Welt eine ganz lässige Dame, die in Ecuador geguckt ist, für 18 Franken mit ihr pro Stunde geredet, die hat total Plausch gehabt, die haben sich gut mögen. Und siehe da, nach einem Jahr hat sie sehr gut Spanisch gehört. Oder das, so muss es funktionieren. So tut es nicht weh, so ist es zahlbar, so ist es spassig. Und so habe ich irgendwie auch gemerkt, ich habe einen Lerneffekt. Und mit jedem Lerneffekt und jedem Lernziel macht es ja noch mehr Spass. So muss es sein. Nicht früher, man lerne die 10 Wörter auswendig und niemand hat gesagt, warum.
das möchte ich nochmal aufgreifen, oder? Weil das, was du beschreibst, ist ja Lernen auf Vorrat, oder? Und ich glaube, von dem müssen wir uns verabschieden, sondern lernen dann, wenn es relevant ist, wenn ich ein Problem habe. Und aus der Lernpsychologie weiss man auch, dann bleibt es, oder? Wenn ich etwas muss wissen, ich finde die Lösung, dann weiss ich das fürs nächste Mal. Und das Paradigma von der Schule oder auch von den Studiengängen oder ist immer noch, das ist der Kanon, den müsst ihr in den Kopf bringen, egal ob es eine Anwendungsrelevanz hat, oder?
Auch da eigentlich wieder die Sinnhaftigkeit im Lernen gesehen. Ja.
Genau, oder? Wenn wir so lernen, auch nicht so trennen, oder? Zwischen du, ich arbeite jetzt, ich lerne jetzt und ich habe Freizeit. Oder? Das ist auch so ein altherkömmliches Denkmuster, das müssen wir durchbrechen. Weil so kann es keinen Spass machen, wenn man plötzlich merkt, oh, Lernen macht Spass, weil dann kann ich besser arbeiten. Wenn ich besser arbeiten kann, habe ich vielleicht sogar mehr Freizeit oder kann in dieser Freizeit sogar noch etwas lernen, was ich im Arbeitsleben richtig gerne umsetze. Oder dann macht es richtig Spass.
Vielen Dank, Gornel und Matthias, dass ihr heute hier bei uns waren und uns so spannende Einblicke gegeben habt. Ich für meinen Teil habe mega viele interessante neue Sachen gelernt, wie zum Beispiel lebenslanges Lernen, Engagement statt perfekte Ausbildung, Sinn in dem, was man tut, Fehlerkultur beibehalten, mich selber immer wieder neu erfinden und natürlich neugierig bleiben. All diese spannenden Faktoren, die werden mir, glaube ich, auch in meinem Alltag und natürlich in meinen beruflichen Zukunftschancen helfen.
Hast du gewusst? Das ist ein Podcast von der Zürich Versicherung.